Liebe Gemeinde, wenn man mir meine Bibel für immer wegnehmen würde, ist es erstmal ein schrecklicher Gedanke. Aber wenn das so wäre und ich hätte nur noch wenige Tage Zeit, das für mich Wichtigste auswendig zu lernen, der Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, der würde unbedingt dazugehören. Er steht im 8. Kapitel des Römerbriefs. Ein Kapitel mit unglaublicher Tiefe, mit unglaublichem, auch geistlichem Nährwert. Da stehen ganz viele bekannte Verse drin. Zum Beispiel, denn ich bin gewiss, schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was allein in diesem einen Vers drin steckt, oder? Es gibt so viele Menschen, die nur noch das haben und sich daran festhalten gerade. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, nichts. Oder ist Gott für uns? Wer kann dann wieder uns sein? Auch das steht in diesem 8. Kapitel des Römerbriefes. Der für heute vorgeschlagene Predigttext ist vom gleichen Gewicht. Hört selbst, ich beginne schon mal mit Römer 8, Vers 14, meinem Taufvers übrigens. Paulus schreibt, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir Abba, Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Jetzt kommt der eigentliche Predigttext. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er uns in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Inneren. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Soweit der sehr dichte und auch sehr anspruchsvolle Text. Es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle und der Gedanken, oder? Ein Wechselbad zwischen Jubel und Seufzen, zwischen Staunen und Stöhnen eben. Gerade noch hat Paulus uns in sein Staunen einbezogen über den Geist Gottes. Der Geist Gottes, der uns befreit von dieser Sklavenmentalität, dass wir Angst haben müssten vor Gott. Er hat gesprochen über den Geist, der uns gewiss macht, dass wir Gottes Töchter und Söhne sind, dass wir rufen dürfen, Abba, Papa, lieber Vater. Er hat gesprochen über den Geist, der uns in eine wirklich beachtliche Erbengemeinschaft stellt mit Christus und uns Anteil gibt an der Herrlichkeit Gottes. Und dann diese Aussagen über das Stöhnen. Über das Stöhnen oder Seufzen, wie Luther es übersetzt. Das Stöhnen der ganzen Schöpfung. Darüber, dass auch sie, die ganze Schöpfung, sich nach der Befreiung sehnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich haben diese Verse sofort angesprochen. Die ganze Schöpfung leidet, sie stöhnt. Im Gegensatz zu uns Menschen ist das bei der Schöpfung nicht selbst verschuldet, sondern schicksalhaft, irgendwie. Dahinter muss irgendwie Gott stecken, sagt Paulus, haben eben einige vielleicht bei der Lesung gehört. und sich gefragt, wieso? Alles Geschaffene leidet aber natürlich auch, wenn wir ehrlich sind, unter uns Menschen. Muss ich das vor Augen malen? Bilder von abgemagerten Eisbären auf einer Eisscholle, Bilder von ölverklebten Vögeln am Strand, Bilder von ausgetrockneten Flüssen, ausgetrockneten Seen. Die Kriege, die ja nicht nur menschliches Leben zerstören, sondern eben auch die ganze geschaffene Welt, die Pflanzenwelt, die Tierwelt. Ein Krieg ist auch da eine Katastrophe, eine Katastrophe. Das Stöhnen ist doch gar nicht zu überhören. Und vielleicht ist es manchmal sogar so, dass wir es schon nicht mehr hören können. Es ist in unserer Zeit mehr denn je mit Händen zu greifen. Die ganze Schöpfung, alles Geschaffene stöhnt. Aber auch sie, sagt Paulus, soll aufatmen. Und er vergleicht den jetzigen, den leidvollen Zustand mit Geburtswehen und sagt, es bleibt nicht so. Ja, jetzt ist es so, aber da kommt noch was. Das Stöhnen hört auf, wenn das neue Leben in der Herrlichkeit Gottes auch die gesamte Schöpfung umfasst. Ja, auch die Schöpfung, sagt Paulus, erlebt eine Wiedergeburt. Achtung, Paulus spricht hier nicht davon, dass Himmel und Erde irgendwann verglühen im Feuer und alles kaputt ist und nichts mehr da ist, dass einmal alles mit einer großen Katastrophe endet, sondern er spricht von Wiedergeburt, nicht vom Weltuntergang. Und das heißt doch, dass das Gesicht der alten Schöpfung, es wird einmal nicht wiederzuerkennen sein, aber es wird eine Schöpfung sein, die wir noch kennen aus unserer eigenen Anschauung. Ich finde, es ist auch wichtig, auch solche Bibelstellen über die Zukunft dieser Welt im Blick zu haben. Vielleicht geht ja gar nicht alles nur einfach den Bach runter, so dass sich das Kümmern um die Schöpfung gar nicht mehr lohnt. Auch im Alten Testament gibt es ja Bilder vom Weltende, wo die alte Schöpfung nicht wiederzuerkennen ist. In Jesaja 65 zum Beispiel, wo Wolf und Lammbein an der Weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun und das wird dann noch weiter ausgeführt. Das sind aber alles Bilder der jetzigen Schöpfung, die Gott einmal so verändern wird, dass wir sie nicht wiedererkennen. Ein eigenes Thema für sich, sehr spannend. Zurück zum Staunen und Stöhnen. Paulus sagt, nicht nur um uns herum seufzt und stöhnt es. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, auch wir, die staunenden Kinder Gottes, sind nicht vom Stöhnen ausgenommen. Ja, wir haben zwar als Vorgeschmack, als Vorschuss den Heiligen Geist, als Vorgeschmack auf die neue Welt Gottes, das gilt. Aber von der Herrlichkeit, sagt Paulus, ist auch bei uns noch nicht viel zu sehen. Und ich finde es so gut und so ehrlich, dass Paulus darüber nicht hinwegjubelt. Klang eben doch alles viel zu schön, um wahr zu sein, klingt jetzt auf einmal alles viel zu wahr, um schön zu sein. Was da steht, ist ja nichts anderes. Auch Christinnen und Christen, die im Geist Gottes leben, haben Teil am Leiden, am Stöhnen, am Seufzen. Ich betone das heute Morgen extra so, weil das manchmal geleugnet wird. Wenn du noch stöhnst und leidest, dann musst du mehr glauben, dann musst du mehr beten, dann fehlt dir womöglich der Heilige Geist oder du bist noch nicht so richtig da, vielleicht gerade so aus Gnade gerettet, aber da muss noch mehr kommen. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Und manchmal reden wir uns das vielleicht selbst auch ein, wenn es mir so schlecht geht, ob ich den Heiligen Geist habe, ob ich wirklich ganz zu Gott gehöre. Glaube nicht alles, was du denkst und was du fühlst. Paulus betont es hier anders. Das gehört zu unserem Leben dazu. Auch bei den geistbegabten Söhnen und Töchtern Gottes ist das so. Was uns Christen von anderen unterscheidet, ist das nicht das Leben ohne Seufzen und Stöhnen, ein Leben ohne Leid und Krankheit. Die Hoffnung, sagt Paulus, die Hoffnung, die macht den Unterschied. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er schreibt ab Vers 24, wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Nein, zum Sehen gibt es bei Christen manchmal auch noch nicht viel. Sonst müssten wir ja viel mehr Sonst müssten wir ja nicht mehr hoffen, argumentiert Paulus. Einerseits ernüchternd, andererseits aber auch tröstlich, finde ich. Weil Paulus ganz einfach sagt, wie es ist. Im Liederbuch der Bibel, dem Psalm, geht es ständig um dieses Wechselspiel zwischen Staunen und Stöhnen. Beides hat Platz. Lob und Klage gehört zusammen. Warum? Weil es zum Leben gehört. Es gibt übrigens sehr viel mehr Stöhnen als Staunen in dem Psalm. Achtet mal darauf, es gibt viel mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Warum ist es eigentlich in unseren Liederbüchern so anders, frage ich mich manchmal. Oder manche sagen, warum haben wir immer nur diese fröhlichen und so Lieder, wir müssen doch eigentlich auch viel mehr den Blues haben, den erdigen Blues, der mit dem Leben zu tun hat. Während einer Studienreise nach England habe ich mit einer kleinen Reisegruppe vor einiger Zeit verschiedene kleine, ganz neue Formen von Gemeinden besucht und angeschaut. Eine Kirche mit lauter Nichtsesshaften und so weiter und so fort. Höchst spannend. Interessant fand ich, dass Lobpreis und Anbetung da eine ganz andere Rolle spielten. Zu dem, was bei uns so als Anbetungs- und Lobpreismusik ganz hoch im Kurs steht, habe ich den Satz gehört, ja, das ist schöne Musik für schöne Menschen in einer schönen Welt. Ein bisschen bissig das Ganze. Ich weiß, ihr plant jetzt hier so einen Lobpreisabend oder einen Lobpreistag, das soll ich überhaupt nicht dagegen sagen, sondern einfach nur, dass diese andere Seite unterrepräsentiert ist in vielen unserer Lieder, das Stöhnen nämlich. Und weil das Leben nicht immer nur schön ist, brauchen wir auch andere Lieder, finde ich, die dem Leben gerecht werden, wie es nun einmal ist, und die dabei gleichzeitig Hoffnung machen. Hoffnung, was ist das eigentlich? Laut Lexikon ist Hoffnung eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintritt, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Alles verstanden? Ich versuche ansonsten mal mit eigenen Worten. Hoffnung macht zuversichtlich. Hoffnung macht erwartungsvoll. Hoffnung verändert meine Gefühlswelt und mein Befinden positiv. Hoffnung verändert gelegentlich auch mein Handeln. Und das alles, obwohl es keine Garantie gibt, dass alles wirklich so kommt, wie ich es erhoffe. Ich denke, da ist was dran, oder? Mir fällt aber etwas daran auf, und das finde ich sehr ärgerlich. All das könnte man genauso gut auch über Illusionen sagen. Ob berechtigte Hoffnung oder reines Wunschdenken, dazwischen liegt oft ja nur ein Wimpernschlag. Wie soll man das eine von dem anderen unterscheiden? Und wie banal sind manche Hoffnungen, wie existenziell dagegen andere? Im Alltag gibt es ja die unterschiedlichsten Hoffnungen. Und eine Hoffnung gibt der anderen die Klinke in die Hand. Da sagen wir manchmal, ja, ich hoffe, dass heute Nachmittag mal besseres Wetter wird. Oder ich hoffe, dass Bayern endlich mal verliert. Oder ich weiß nicht, was das so für Hoffnungen sind. Und auf der anderen Seite der Skala, da gibt es die ganz großen Hoffnungen, die Menschheitshoffnung, die über das Leben von Menschen entscheidet. Ich hoffe, dass endlich Frieden ist in Nahost zwischen Juden und Palästinensern. Ist das Hoffnung oder reines Wunschdenken? Jemand hat mal ein bisschen bissig gesagt, Hoffnung ist etwas für Leute, die unzureichend informiert sind. Stimmt das? Kann es sein, dass Hoffnung wirklich so etwas wie ein angeborener Instinkt ist, um die Wirklichkeit besser zu ertragen? Machen wir uns Hoffnung, weil wir gar nicht anders können? Brauchen wir das Prinzip Hoffnung, wie Ernst Bloch es einmal nannte, um zu überleben, weil wir sonst verzweifeln und resignieren müssten? Vielleicht. Aber in der Bibel steht, es gibt Hoffnung, weil wir gut informiert sind über Gott, dass er nämlich mitten in allem ist, was wir erleben. Dass er nicht fernab da auf seinem Thron sitzt und zuschaut, sondern in Jesus Christus, das feiern wir Weihnachten wieder, hat er sich ja mitten hineinbegeben in diese Welt. Ist selbst ein Opfer all dessen geworden, was Menschen so erleben, schon als kleines Kind auf der Flucht, später hingerichtet als Verbrecher, hat alles miterlebt. Und weil dieser Gott mit uns ist und weil wir sein Wort haben, gibt es Hoffnung. Die Hoffnung hat bei Paulus immer mit Gott zu tun und nicht nur mit unseren Illusionen und unseren Träumen. Die Hoffnung gehört für ihn ganz fest zum Glauben. Er hat richtig so einen Dreiklang entwickelt. Glaube, Liebe, Hoffnung, das gehört untrennbar zusammen. Hoffnung wird leer ohne Glaube an Christus, weil sie ihren Grund verliert. Glaube ohne Hoffnung auf die Auferstehung wäre vergeblich, schreibt Paulus in 1. Korinther 15. Und von der Liebe schreibt Paulus, sie hofft alles. 1. Korinther 13. Hoffnung ist dabei auch eine fröhliche Angelegenheit. Seid fröhlich in der Hoffnung, schreibt er im Römerbrief. Sie gibt Mut und Kraft. Sie schützt wie ein Helm den Kopf, 1. Thessalonicher. Sie hält wie ein Anker das Schiff. Im Hebräerbrief wird von der Hoffnung als dem Anker für die Seele gesprochen. Könnt ihr nachlesen in Hebräer 6. Wie sehr Paulus selbst von dieser Hoffnung lebt, wie sehr sie selbst der Anker für seine Seele ist, das wird auch spürbar in vielen seiner Formulierungen. Ich bin gewiss, schreibt er immer wieder, ich bin guter Zuversicht. Ich bin gewiss, wir haben es am Anfang gehört, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, nichts. Und man hat fast den Eindruck, er drückt den Federkiel nochmal besonders fest auf, nichts. Oder ich bin guter Zuversicht darin, dass Gott das vollendet, was er angefangen hat. Das schreibt er an die Philipper. Bei Paulus weitet die Hoffnung den Blick. Sie macht uns solidarisch mit der ganzen Schöpfung, die sehnsüchtig wartet und seufzt, die mit uns wartet und seufzt. Das geisterfüllten Christen das Seufzen und das Leid erspart bleiben, ist Wunschdenken, wie gesagt. Paulus schreibt im weiteren 24 bis 25, wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wir hatten es gerade schon gehört. Und das geht so weiter bis zum letzten Buch der Bibel, wo es um die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde geht, ist die Bibel ein Buch der Hoffnung, genau dieser Hoffnung. Ein Buch, damit wir eben nicht verzweifeln und resignieren. Und der Grund dafür ist, wie gesagt, Gott selbst. Paulus spricht von ihm als Gott der Hoffnung. Das gehört fast zu seinem Namen dazu. Gott hat gehandelt und Gott wird handeln. Es bleibt nicht so. Gott kann. Wir sind nicht allein. Darum geht es im Kern. Ihm glauben, ihm vertrauen, das geht nicht ohne Hoffnung. Unser Wort Hoffnung kommt übrigens vom niederdeutschen Hopen. Kann jemand so ein bisschen Plattdeutsch hopen, was das heißt? Hopen klingt so ähnlich wie hüpfen und genau daher kommt es auch. Hüpfen vor Erwartung, unruhig springen, zappeln. Ich stelle mir vor, Christen wären solche unruhigen Leute, solche Zappelphileps, die erwartungsvoll hüpfen, springen und zappeln. Das ist eine schöne Vorstellung, finde ich. Ich habe dabei so ein bisschen Kopfkino gerade und stelle mir vor, hier wäre das so. Auch nach den vorgeschlagenen Versen für diesen Sonntag geht es weiter mit dem Stöhnen übrigens. Allerdings sehr überraschend. Da schreibt Paulus davon, wer da noch mit uns stöhnt. Nicht nur die Schöpfung, nicht nur wir. Vers 26. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Finde ich total überraschende Aussagen über den Heiligen Geist, der stöhnt für uns. Ein Fürsprecher, ein Fürstöhner, ein Fürseufzer. Es ist nicht ungeistlich zu stöhnen, hat Paulus gerade noch gesagt. Und nun sagt er, der Geist selbst stöhnt und seufzt. Und er tut das für uns. Wie oft ist das so, dass wir nicht mehr richtig beten können? Kennt ihr das? Da fehlen einem einfach die Worte. Mir geht das in letzter Zeit beim Nachrichtenschauen so. Ich kann es irgendwie nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Und wenn ich das irgendwie in Verbindung mit Gott bringen will und da fehlen mir einfach die Worte. Weil das, was in uns ist, was wir denken und fühlen, nicht in Worte hineinpasst oder weil wir auch vielleicht auch gar nicht mehr die Kraft haben, überhaupt noch Worte zu machen. Wir wissen nämlich nicht, was wir beten sollen, so die Luther-Übersetzung. Und der gleiche Paulus, der ansonsten keine Mühe hat zu sagen, ich bete ständig, ohne Unterlass. Und der uns genau auch dazu immer wieder auffordert. Der gleiche Paulus sagt, manchmal könnt ihr nicht mehr beten. Und wie gut, dann ist der Geist Gottes da als unser Fürsprecher, als Gebetshelfer. Weil wir schwache und unfähige Menschen sind, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Und deshalb tut es der Geist Gottes mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Diese Stelle lese ich gerne Menschen vor, die gerade so eine bittere Seite erleben in ihrem Leben. Und dann kann ich ihnen mit diesen Worten zusprechen: Lass gut sein. Du brauchst jetzt nicht beten. Brauchst du gar nicht. Das macht der Heilige Geist für dich. Lehn dich zurück, entspann dich. Du musst nichts sagen, du musst nichts richtig machen und du kannst jetzt auch nichts falsch machen. Du musst nicht beten können, das macht der Heilige Geist. Was kein Menschenmund aussprechen kann, was dir nicht mal als Worte einfallen würde, das bringt der Heilige Geist vor Gott. Du bist ganz nah bei ihm und mit ihm verbunden. Wie gut das tut, in solchen Situationen zu wissen, ich habe da einen Fürsprecher. Mir geht es oft so, dass meine Gebete auch immer um die gleichen Dinge kreisen, um die gleichen Gedanken. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, dann einfach nur zu schweigen und darauf zu vertrauen, dass Gott sozusagen ganz tief in die Seele blickt durch den Heiligen Geist. Und alles, was ich nicht aussprechen kann, liegt vor ihm offenbar und er guckt sich das an und er weiß, was ich brauche und kann mir helfen. Im Geist haben wir einen Fürsprecher, der unaufgefordert für uns in die Bresche springt. Einen Fürsprecher, den Gott ganz bestimmt versteht. Einen, der alles Unaussprechliche so zur Sprache bringt, dass es bei Gott ankommt. Auf jeden Fall und das alles, ohne dass ich auch nur ein einziges Wort sage. So, dieser gesamte Zusammenhang von Römer 8, der bringt es vielleicht so auf den Punkt. Alles stöhnt, ja, die Schöpfung, wir selbst, selbst der Heilige Geist. Und gleichzeitig spricht alles für uns, auch das macht dieses achte Kapitel im Römerbrief so unendlich deutlich. Gott ist da, unser himmlischer Vater, zu dem wir aber lieber Vater rufen dürfen. Gott sagt Ja zu uns in seinem Sohn Jesus Christus, niemand kann uns anklagen. Und Gott steht bei durch den Heiligen Geist, selbst dann, wenn uns die Worte fehlen. Vom Stöhnen wieder zum Staunen, auch das ist bei Paulus oft nur ein Wimpernschlag. Paulus will uns mit diesen Gedanken trösten und er will uns Mut machen, besonders denen, die durchgeschüttelt werden. Er will Stöhnende zum Staunen bringen, ohne über das Stöhnen hinweg zu jubeln. Menschen wie dich und mich, die durch den Heiligen Geist zu Gott rufen, aber, lieber Vater, Gott ist da, Gott sagt Ja, Gott steht bei. Amen.